wir sind wieder hier zusammen um den Tisch, sprechen über Themen, die Gott und die Welt betreffen, unser Leben, unsere Existenz. Und ich glaube, dass wir heute mit dem grundlegenden Thema des Menschseins, in dem wir uns jetzt befinden, dass wir dieses heute besprechen. Und bevor wir das tun und auch als kleinen Wiedereinstieg zu der neuen Staffel der Tischreden, habe ich euch ein Gedicht mitgebracht. Und das möchte ich euch vorlesen. Dieses Gedicht ist von Eduard Mörike aus dem 19. Jahrhundert. Das war ein evangelischer Pastor, lyrisches Gedicht hier. Und er war selber jemand, der interessanterweise, vielleicht seine Hintergrundgeschichte, jemand war, der aus dem Pastorendienst ausgeschieden ist, weil die Leute gesagt haben, er wäre so zu langsam, er ist so zu verkopft oder in seiner Lyrik drinnen. Und jetzt schreibt dieser Lyriker hier, dieser ehemalige Pastor, auf ein altes Bild, heißt dieses kurze Gedicht. In grüner Landschaft Sommerflor, bei kühlem Wasser Schilf und Rohr, schau, wie das Knäblein sündelos frei spielet auf der Jungfrau Schoß. Und dort im Walde wonnesam, ach, grünet schon des Kreuzes Stamm. Da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Es wird so immer wieder interpretiert, dieses Bild, da knallen ja zwei Bilder aufeinander. Ja? Also dieses Unschuldige, dieses Reine, dieses Schöne, dieses Knäblein, das auf dem Schoß der Jungfrau spielt. Und dann bekommt dieses Gedicht eine, ja, so eine Wendung. Da wird schon, man hört den Donner grollen, so im Hintergrund. Ja, der Stamm, der grünt, wo das Kreuz sich befindet. Und dann sagt man so, ja, das eine steht für die Unschuld der Kindheit, der Jugend. Und irgendwann findet das Leben statt. Und ich möchte aber dieses Gedicht mal so deuten als das, was wir als Menschen erleben oder erlebt haben vor einigen Tausenden von Jahren, als wirklich alles unschuldig war, wo der Mensch wirklich unschuldig als Knäblein spielen konnte. Hier, ich zitiere jetzt hier dieses Knäblein, unschuldig spielen konnte, sein durfte. Und dann dieses Rollen des Donners, da kommt das Kreuz. In diesen zwei Bildern ist ja die Lücke, da ist eine Lücke, da ist was passiert, dass Unschuld und Kreuz notwendig ist. Das ist der Sündenfall. Das ist da, wo der Mensch gescheitert ist, wo der Mensch an den Punkt gekommen ist, wo er wahrscheinlich selber niemals gedacht hat, hinzukommen. Und da tauchen wir gleich mal ein, wenn ich lese hier 1. Mose Kapitel 3, wo der Sündenfall beschrieben wird. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass seine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Da ist dieser Missing Link zwischen dem Heilen, zwischen dieser heilen Welt und zwischen dem Kreuz. Da ist etwas geschehen, was Milgram als so das Paradise Lost, ja, das verlorene Paradies bezeichnet. Ja. Wenn ihr so in den Text reingeht, wir sind ja zwar Theologen, Theologinnen, aber wir sind auch Menschen, die unsere Biografie hier lesen. Wie geht es euch damit, wenn ihr diese Worte da hört und die Beschreibung, was da passiert ist?
Ich denke immer so, du hast jetzt mit so einem schon tiefen Gedicht angefangen. Und das, glaube ich, wenn ich so an viele Menschen denke unserer Zeit, würde, irgendwie habe ich so den Eindruck, die Menschen kommen mit diesem Bild klarer, dass da irgendwo was schiefgelaufen ist, so nenne ich es mal, als mit diesem Text. Ja, versteht mich nicht falsch. Natürlich ist das die theologische Grundlage für den Sündenfall und darüber muss man auch in der Theologie reden. Aber wenn ich es übertrage auf die Gesellschaft und auf den Menschen, glaube ich, Menschen würden in erster Linie mal mit diesem Bild, dass in der Unschuld, dass die nicht so bleibt und dass etwas kaputt gegangen ist im Menschen, können die viel besser damit umgehen. Ich möchte es mal kurz illustrieren und nochmal vielleicht direkt in unsere Gegenwart holen. Mhm. Weil ich frage mich immer, wie illustrierst du es denn? Weißt du, wie illustrierst du den Sündenfall? Ja, ja. Deswegen finde ich das Gedicht super, weil es schön diese Spannung und dieses Missverhältnis illustriert. Aber ich denke mir jetzt, was ist ein anderes Beispiel dafür, um das vielleicht fast schon so zu fühlen und zu merken, wir reden hier nicht am grünen Tisch. Sondern es ist wirklich, es ist kein Witz. Das ist wirklich was passiert, was Krasses. Mhm. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Konflikte, die es ja immer wieder gibt zwischen Israel und den Palästinensern. Ja. Genau, und egal, ob es jetzt die Hisbollah ist im Norden, die vom Libanon aus Israel irgendwie attackiert, oder ob es die Palästinenser sind. Ja, so im Süden. Und da habe ich gelesen, dass nach dem Angriff der Hamas die Juden, die Hebräer, versucht haben, ihren Kindern zu erklären, was jetzt geschehen ist. Dass Terroristen eingedrungen sind in das Kibbutz und dass sie Frauen, Kinder, Oma, Opa teilweise auf das Grausamste ermordet haben. Richtig, also Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen wollen. Dann hieß es so, ja, kann man ja gar nicht den Kindern richtig erklären. Wie sollst du es denn erklären?
Das Böse nicht erklärbar. So, ja,
genau.
Ja.
Und dann sagt ein Kind, ein jüdisches Kind, und was machen die Kinder im Gazastreifen? Wie empfinden die darüber?
Krasse Frage.
Was machen die jetzt?
Krasse Frage.
Dachte ich mir, krass, wie dieses Kind schon... Und Schritt weiter ist, wie viele Erwachsenen, wo du denkst, so, wir drehen uns das mal, wir müssen das mal selber bewältigen, aber was machen denn die auf der anderen Seite? Da ist es ja genauso so ein Riss. Und jetzt einfach nur, wenn du das dann jetzt genauso nimmst, wenn dann auf der anderen Seite als Rache Zivilisten bombardiert werden und Hunderte von Toten sterben, genauso Mütter mit Kindern, mit Alten, dann hast du Leid auf allen Seiten. Entsetzliches Leid. Und dort heulen die Menschen, sind fassungslos, nehmen ihre Hände in den Kopf, können nicht mehr klar denken, voller Schmerz. Und auf beiden Seiten sprechen sie, wir verstehen es nicht, wie der Mensch so etwas tun kann.
Aber jetzt kann man ja fast so reduktionistisch sagen, ja, das ist alles wegen dem Sündenfall. Also ich höre das schon so, du sprichst jetzt Konflikte an, es kann auch Leid betreffen. Es kann den Tod betreffen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und mir ist es auch begegnet, dass Menschen dann sagen, ja, und das alles wegen dem Mythos Sündenfall. Das passt doch nicht. Wegen einer Frucht auf einmal so ein tiefer Riss. Ist das nicht überspitzt, ist das nicht überhöht, diese Geschichte hier? Fast mythologisch zu deuten.
Ja, aber die Frage ist, was ist die Konsequenz, wenn wir sagen, der Mensch ist nicht gebrochen, er ist nicht gefallen. Also ich weiß nicht, ich finde, die Aufklärer haben versucht nochmal uns zu sagen, der Mensch ist in sich würdig und gut und hat das Potenzial, in sich selbst ein tugendhaftes, ein gutes Leben zu führen. Der Philosoph Alain de Botton, das finde ich interessant, weil er selber Atheist ist, sagt, da hat uns das christliche, das biblische Weltbild er sagt, die Aufklärer haben uns da keinen guten Dienst erwiesen und er sagt, das christliche Weltbild hat hier uns etwas voraus, weil es sagt, der Mensch ist gebrochen, das ist die Grundthese zum Thema Mensch. Und du als Mensch kannst nicht von dir selbst erwarten, alles umzusetzen, was du denkst, was das Gute, Wahre und Schöne ist. Ja. Daran wirst du immer scheitern und es wird dich immer stürzen in die allertiefste Verzweiflung. Das fand ich sehr interessant. Also was wäre die Konsequenz, wenn wir sagen, der Mensch ist gut, wie würden wir das dann quasi auf...
Richtig. Ja. Was wäre die Alternative, wenn du jetzt sozusagen den die Sündenfall-Erzählung als Grundlage oder als Ethologie, als Herkunftsbeschreibung des Menschen verneinst? Ja? Dann wäre doch, also ich denke, wir stimmen über alle überein, und da können wir auch mit Nichtchristen übereinstimmen, die Gebrochenheit des Menschen ist ein Fakt. Ja? Dass es Böse auf dieser Welt gibt, du hast gerade Beispiele genannt, ist ein Fakt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Das ist, denke ich, von jedem vernünftig denkenden Mensch wird das anerkannt. Die Frage ist ja, wo kommt es her? Und wenn du die Aufklärung nimmst, also wenn du davon ausgehst, dass der Mensch sagt, ja, eigentlich grundsätzlich ist der Mensch gut, man muss es nur durch Erziehung oder wie auch immer Umstände fördern.
Zum Beispiel,
genau. Ne? Also es darf keine Unterdrückung kommen und so weiter, und es muss gefördert werden. Aber die Menschen hatten Jahrhunderte jetzt Zeit nach der Aufklärung, das zu machen. Und es klappt nicht. Es wird immer schlimmer. Ja? Also zumindest, wenn man das 20. Jahrhundert dazu nimmt. Ja? Das 20. Jahrhundert war, glaube ich, ein Jahrhundert durch die Weltkriege, durch dieses massenhafte, millionenfache Töten und das Leid, was da zum Ausdruck gekommen ist. Im aufgeklärten Europa, bitteschön.
Ja? Ja, ja.
Nicht irgendwo anders auf der Welt. Ne? Da auch. Aber gerade hier, und da muss man sich die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt? Wo kommt denn jetzt das Gute raus? Und das Böse wird immer weniger, so nach dem Motto, eine evolutionistische Entwicklung. Ja,
das aber es ist ein total nicht pessimistisches Bild. Ja. Eigentlich ist es so der Todesstoß für die aufgeklärte Philosophie.
Also auf jeden Fall ein Todesstoß für dieses naive, gutgläubige Bild, der Mensch ist gut und er wird eigentlich nur von außen unterdrückt und deswegen kommt das Böse. Ja? Das ist eigentlich, also aus meiner Sicht, gescheitert. Das führt zu nichts.
Ja? Solzhenitsyn sagt, und ich mag diesen Satz so gerne, der sagt, die Grenze von Gut und Böse verläuft nicht außerhalb von mir, sondern verläuft mitten durch das Herz. Und das ist genau das Problem. Ja? Wenn die Aufklärer sagen, ja, wenn du mit Erziehung, wenn du mit Bildung, wenn du mit unterschiedlichen Methoden dorthin kommst, oder hingebracht werden kannst, das Gute nur zu wollen und umzusetzen. Mhm. Ja, das wäre wunderbar, ja. Und ich stelle mir immer so vor, wir leben in der Welt, wo jeder sich vornimmt, die beste Version seiner selbst zu sein. Also keiner nimmt sich ja vor, ich möchte heute so schlecht wie möglich sein, sondern wir wollen alle das Beste von uns selbst, erwarten das Beste von uns selbst. Du hast Kriege angesprochen, ja, dann dürfte es doch keine Kriege geben, dann dürfte doch keine Missverständnisse geben, wenn ich die beste Version meiner selbst sein wollen würde.
Absolut. Und mir fällt noch etwas Zweites ein, mit dem der Sündenfall aufräumt als die Urgeschichte. Und zwar, dass die Matrix des Seins Gut und Böse braucht und notwendigerweise beinhaltet. Damit räumt der Sündenfall ja auch auf. Denn das ist etwas, finde ich, was ich heutzutage noch viel mehr verteidigen muss gegenüber Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, dass ich ein dualistisches Weltbild habe, sozusagen. Dass ich eigentlich sage, der Tod ist nicht integriert in das Sein notwendig und grundsätzlich. Und das sagt sehr viel natürlich über Gott und über das Leben. Vielleicht können wir dazu auch noch, weil du bist im Sündenfall eingestiegen, aber die Vorgeschichte des Sündenfalls ist ja eine Matrix, die wir gar nicht mehr kennen, die wir gar nicht mehr fühlen können.
Fast nicht greifbar. Ne? Also das, was Garten Eden ja ist, wir haben Schöpfung, Kapitel 1, Garten Eden, Schaffung. Ja. Gott spricht etwas und es ist. Also der Seiende, der Ewigseiende, spricht und Dinge dürfen sein. Das mit einer Qualität, die nicht greifbar ist für uns.
Aber ist es nicht gerade auch das christliche Weltbild und Menschenbild, das die beiden Dinge verbindet, sowohl, also einen dritten Weg sozusagen hat, sowohl ein Ausweg aus dieser optimistischen Sicht, der Mensch ist nur gut, der wird halt nur von außen unterdrückt und kann deswegen sein Potenzial nicht entfalten. Und die zweite Sache, wie du gesagt hast, ein pessimistisches Weltbild, alles ist schlecht, alles ist böse und so weiter, ne? Dass die Bibel einfach ein realistisches Bild zeichnet und sagt, der Mensch ist von Gott als Ebenbild geschaffen. Ja? Er ist für das Gute gemacht. Und es gab auch mal eine Welt, oder intendiert von Gott als nur positiv und gut. Ja? Aber durch die Sünde, durch den Sündenfall, ist das Abbild zerrissen. Ist diese Zwiespältigkeit im Menschen gekommen? Ist das Böse sozusagen im Menschen gekeimt? Und davon sind wir alle nicht frei. Ja? Also diese beiden Dinge zusammenzubringen in einen realistischen Blick, das ist doch, glaube ich, die Stärke des Christentums und die man auch gut vermitteln könnte heutzutage. Ja?
Also mir fällt noch vielleicht auch noch irgendwie ein vierter Weg ein. Was wird ja nicht nur gesagt, gesellschaftlich, heutzutage auch religiös, sage ich mal, es ist entweder schlecht oder entweder gut, sondern es wird ja auch oft gesagt, das hast du so ein bisschen angeschnitten, beides hält sich irgendwie die Waage. Ne? ist ja auch ein fernöstlicher Gedanke. Mhm. Ne? So das, das Böse irgendwo und das Gute sind beides, das hält sich die Waage. Es bedingt sich teilweise. Es braucht fast sich
Karma,
gegenseitig.
Ja.
Genau. Und das ist genau das, was du auch gemeint hast. Das finde ich so brutal, dieser Gedanke, wenn du ihn zu Ende denkst.
Mhm. Ne? Ja.
Es gibt Leute, die tätowieren sich verschiedenste Sachen auf irgendwelche Körperteile. Vor kurzem habe ich gesehen, diesen Spruch, everything happens for a reason.
Mhm. Ja? Okay.
Also alles, was passiert, passiert, hat einen Grund. Mhm. Grundsätzlich hat es ja irgendwo was. Ne? Mhm. Okay, ich gehe immer so, es gibt irgendwelche Ursachen für Dinge, die mir vielleicht auch begegnen, die kenne ich aber nicht immer. Und wenn ich aber die Hoffnung habe, es gibt einen Grund, im besten Fall einen guten Grund, dann kann ich irgendwo damit leben. Mhm. Weil vielleicht erfahre ich ihn ja irgendwann. Mhm. Nur, jetzt nennen wir die guten Gründe für diese Dinge, über die wir geredet haben.
Ja, vor allem, wenn du es dann in Relation setzt. Wenn ich mal dieses, es gleicht sich irgendwo aus, das Gute und das Böse, Karma, was ja auch dann oft in dem Zusammenhang fällt, dann ist es eine unfassbar brutale Erklärung für die Welt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin krank, ich bin todsterbenskrank, habe vielleicht dann noch den Autounfall und mein Kind, mit dem passiert auch was. Und mir würde jetzt jemand sagen, nichts passiert ohne Erklärung. Das Karma. Also dann müsst ihr doch rückkoppeln und sagen, was muss ich für ein Mensch gewesen sein, dass mir der Krebs, Endstadion, mein Kind, Problem, Autounfall und so weiter, was muss ich für ein Mensch gewesen sein, dass mir das Leben, das Karma zuspielt. Mhm. Also es ist ja eine sehr, sehr dunkle Erklärung, die den Menschen ja nicht in der Perspektive, nicht ins Leben führen kann. Deswegen finde ich, was du sagst, der dritte Weg, das Christentum, einen dritten Weg aufzuzeigen, dass das ins Leben führt, aber dann trotzdem durch Tod letztendlich.
Richtig, und da kommt wieder das Gedicht ins Spiel, was du gerade am Anfang zitiert hast. Und ich glaube, dass das Christentum nicht nur eine gute Zustandsbeschreibung macht, eine realistische, sondern eben auch, und das Gedicht Zweites Jahr, einen Weg vorwärts zeigt. Ja. Und das ist ja gerade der Punkt. Den finden wir ja schon hier in dieser Schöpfungsgeschichte, beziehungsweise im Kapitel 3 in der Bibel, im 1. Mose, was dann die Konsequenz aus dem Sündenfall ist. Gott sagt ja hier in Vers 15, Kapitel 3, diesen enigmatischen Spruch, den er da der Schlange gibt, als er den Sündenfall dann kommentiert und beurteilt und sagt dann in Vers 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist ja sozusagen, die Theologen sprechen davon, Proto-Evangelium. Also schon ein Hinweis darauf, dass Gott diese Gebrochenheit der Welt zwar jetzt hinnimmt, aber es nicht so lässt. Es gibt einen Ausweg. Und für mich ist dieses Gedicht von Mörike eigentlich ein Aquarell von Jesu oder von der Wirklichkeit dieses Verses auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Mhm. Ja? Also ich sehe so die, er spricht ja von der Jungfrau, glaube
genau,
ich.
Genau,
er spricht von der Jungfrau, wo ein Knäblein auf dem Schoß spielt. Also es ist ihr Kind, aber sie ist Jungfrau. Ja? Das heißt, also das ist ein ganz deutliche
Anspielung. Mit Jesaja und mit Matthäus.
Da hört man diese Verse. Ne? Da denkt man, okay, das ist...
Der Pastor durch.
Genau, da kommt der Pastor durch, der die Maria jetzt sieht. Aber auf dem Hintergrund eines Waldes, ja, mit Baum und so weiter. Und man denkt sich, 19. Jahrhundert, idyllische Romantik, so, ja, so die, ne? Aber ich glaube, er malt hier das Bild von Christus als Kind sozusagen, ne? der in die Welt als Sündloser kam, aber dann doch eben die Strafe auf sich genommen
hat. Ich will trotzdem gedanklich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind sehr schnell so...
Das war wichtig, jetzt den Bogen zu spannen, aber
genau, also du hast so,
man spürt den Fall.
Wir sind sicher, da kommt das Kreuz, es ist das Evangelium, das ist jetzt das Ende des Films kurz. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, stellt sich ja trotzdem die Frage, was ist denn... Wir reden über Sündenfall, aber das Wort kommt ja nicht in der Bibel vor. Sündenfall ist jetzt nicht so ein biblisch geläufiger Begriff, sondern es gibt die Sünde.
was ist denn jetzt so dann die Sünde, die hier passiert? Also wir haben Andeutungen, wir haben so Dinge wie in Kapitel 2, Vers 25 von 1. Mose, dass sie beide nackt waren, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Und dann haben wir in Kapitel 3, Vers 1 die Schlange, die listiger, da steht ja im Hebräischen das gleiche Wort wie in Vers 25, was für nackt bedeutet. Ja. Arum, das ist so das Gleiche. Ja? Also das sind Menschen, die sich mit ihrem Zustand nicht schämen brauchen. Und dann kommt diese Schlange, wird die Schlange eingeführt, die den Zustand hat, aber mit diesem Zustand, der wird extra erwähnt, etwas bewirkt, dass der Mensch sich scheinbar dann so fühlt später, wie die Schlange fühlt. Und nicht mehr, wie der Mensch ursprünglich gefühlt hat. Also Vers 25, Nacktheit, sie schämten sich nicht. Kapitel 3, Vers 1, die Schlange ist nackter, ist listiger als alle Tiere. Und dann sagt der Mensch später, die Nacktheit ist ein Problem, was vorher nicht mehr das Problem war. Wir verstecken uns aufgrund dieser Nacktheit. Also was ist jetzt Sünde und Nacktheit? Wie nähe ich mich dem?
Ich würde gerne, um dahin zu leuchten, finde ich schon wichtig, nur dass man so die Fakten, sage ich mal, hat, nochmal in Kapitel 2 zu gehen, in den Vers 17, weil da, sage ich mal, eigentlich beschrieben wird, was soll sein. Und da heißt es eben, aber von dem Baum, also du, vielleicht müssen wir den Vers 16 noch dazu nehmen, und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten.
Also erstes ich, Gebot.
Genau, das finde ich schon mal wichtig. Also die Fülle und das unbedingt. Paradies, ne? Genau. Das Paradies, in dem du baden kannst, das Bällebad, wo du wirklich deine Freude hast, auch so für die kleinen Kinder. Ne?
Vor allem Eden bedeutet ja Vergnügen, Erfüllung. Genau. Das ist so das Ganze. Genau. Ja, das ist jetzt nicht der Bioladen, wo vielleicht auch ein bisschen faules Obst mal, aber nicht gespritzt, sondern es ist alles schmeckendes Plastikobst.
Und wie ihr sagt, da muss man eigentlich verweilen. Ja? Ja, also das ist Gott, das ist der biblische Gott. Yes. Er bietet den Menschen die Fülle an, die Fülle des Glücks, ohne unbeschreibbares Glück. Und dann gibt es eine klitzekleine, und das ist nämlich der totale Kontrast, eine winzig kleine Ausnahme, aber von einem einzigen Baum. Der wird genannt der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und dann kommt Kapitel 3. Also sprich, wenn du es jetzt faktisch sagen möchtest, eine eindeutige Übertretung, eine Missachtung eines göttlichen Auftrags, Hinweises, Gebotes.
Genau, und was faszinierend ist, der Weg, der dorthin führt, also die Tat ist die Tat, genommen, gegessen. Aber der Weg, der dorthin führt, ist ja eine ganz komplizierte Diskussion, sage ich jetzt. Oder nicht, vielleicht nicht kompliziert, es ist eine einfache Diskussion, aber sie hat so viel Implikationen für das Weltbild auch des Menschen hier. Finde ich eben, das fand ich jetzt so wichtig, dass du betont hast, alle Bäume im Garten, alles, Gott gibt alles. Also ich sag mal, der Freiheit, die Freiheit, der Genuss, alles ist auf der Seite Gottes. Alles findet sich auf der Seite Gottes. Dann kommt diese eine Stimme und sagt, ist das wirklich wahr? Und beantwortet das dann mit Nein, denn erst wenn du von diesem Baum gegessen hast, dann verspricht sie.
Ich bin die Ergänzung zum Leben.
So. Ja, das heißt, für mich wechselt im Kopf der Frau, wechselt Freiheit, Genuss und alles Positive, das ihr Leben ausfüllt, wechselt auf die Seite des Baums, auf dieses einen Baums. Also, und das ist heute noch so. Das ist eine uralte Diskussion, die heute noch geführt wird. Wo ist der Genuss im Leben? Wo ist die Freiheit im Leben? Genau,
der Mensch ist halt ein Hedonist, der.
Ja, aber ist es. Genau. Ja.
Und eine Sache, genau, und das Versprechen, ja, wo ist das Versprechen? Also, er sagt ja, die Schlange sagt ja, ihr werdet sein wie Gott. Mhm. Das ist ja eine noch größere Entwicklung als das, was sie vorher schon hatten, nämlich Geschöpfe zu sein, positiv. Ja. Ne? Und ich glaube aber, dass. Ein Punkt hier eben in der Diskussion um Sünde und Freiheit und Lust und so weiter eben nicht ins Auge kommt, und das ist der Bereich der Nachhaltigkeit. Also Gott sagt in dem Moment, wo du da isst, musst du sterben. Das heißt, es ist aus. null nachhaltig mehr. Ja, es ist vorbei. Und die Schlange lässt es ja weg, was da passiert. Ja, ihr werdet sein wie Gott, gutes und böses Wissen. Ja. Aber, und möglicherweise, und ich gebe ja gerne zu, dass die Auswahlmöglichkeiten durch die Erweiterung auf diesen Baum größer geworden sind. Mhm. Also und möglicherweise, die Eva sagt ja später auch, der war gut anzusehen, hat er gut geschmeckt, die Frucht da. Ne? Ja. Also der Genuss war schon da. Das ist ja nicht so, dass das nur leere Versprechen sind. Mhm. Ja? Das heißt, die hat eine größere Auswahl, die hatte mehr Genuss, weil sie von dem Fruchtstück da gegessen hat. Aber nachhaltig war es nicht. Genau das Gegenteil. Mhm. Und das, glaube ich, ist das Versprechen der Sünde auch heute, dass wir durchaus mehr Genuss haben, ja? Möglicherweise auch mehr Spaß und so weiter und mehr Auswahl, aber du machst dich kaputt. Es wird nicht nachhaltig sein.
Das ist der Vorwurf Dostojewski in der Großinquisitor, da gibt es ja diesen Dialog so zwischen Jesus, der gefangen genommen wird, im Kerker sitzt und dann kommt der Priester und verhört ihn. Und eigentlich ist es ein Monolog, was da passiert. Und dann sagt der Priester zu Jesus, also Jesus soll hingerichtet werden, soll getötet werden am nächsten Tag von dem Inquisitor und sagt dann: Jesus, ich mache dir zum großen Vorwurf, dass du damals, als der Teufel dich versucht hat, kein Brot gemacht hast, kein Brot gegessen hast, dass du kein Wunder getan hast, dass du dich nicht runtergestürzt hast, dass du nicht so großartig aufgetreten bist. Denn durch dein Versagen hast du den Menschen eine Freiheit eigentlich gegeben, mit der er aber nicht umgehen kann. Also das ist wieder so zurück auf Eden, ja. Du gibst ihm da eine Freiheit, mit der Mensch scheinbar nicht umgehen kann. Boah, also sitzt schon tief, denn der Mensch ist ja hier wirklich in der Situation, dass er auf einmal er darf zwei Dinge tun. Selbst entscheiden auf der einen Seite und zum anderen darf er auch eine Entscheidung treffen auf Grundlage dessen, was er sieht und denkt. Wir haben in Kapitel 1 und Kapitel 2 siebenmal, dass Gott in der Schöpfung sieht und für gut befindet. Er sieht und er befindet gut. Und das Gleiche haben wir in Kapitel 3, das achte Mal, so Vers 6, das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen ist. Also sie nimmt wahr, Gott nimmt vorher wahr, Gott sagt, es ist gut. Und jetzt darf die Frau auch auf Grundlage dessen, was sie sieht, was sie wahrnimmt, eine Entscheidung treffen. Ja, kann der Mensch mit dieser Freiheit umgehen oder nicht?
Was ich krass finde, ist wirklich dramatisch, weil das ist ja in den Augen Gottes und in den Augen, wie soll man sagen, des Erleuchteten, der die Schrift liest und das Evangelium erkennt, ist es ja brutal, was die Schlange macht. Mhm. Weil wenn sie sagt, Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das impliziert ja, Gott ist eben nicht derjenige, der dir die Fülle schenkt und in dessen Fülle du leben darfst.
Er gönnt es dir nicht.
Genau.
Das ist unwahrscheinlich.
Ja. Und ich finde, das Brutale ist, dass, und damit sind wir ein Stück weit alle geimpft, dass ja auch wir vielleicht manchmal denken, ja? Ist Gott wirklich so der absolut Gute? Meint Gott in jedem Fall mit mir richtig gut? Mit mir selber, mit meiner Familie, meinen Kindern, mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden oder mit der Welt? Guck doch mal an, wo Sachen schieflaufen. Wie ist es denn? Und das Heftige ist, dass die Schlange einem Gott entwirft, der gar nicht so ist. Der ist nämlich im höchsten Maße, und dann sind wir wieder da, was du aufgemacht hast schon, der ist im höchsten Maße selbstlos. Der opfert sich. Der springt für dich in die Bresche. Wenn du dran bist, dann sagt er, ich nehme den Schlag aber. Also der stellt sich vor dich. So ist Gott. Und ihn so darzustellen, als ob er genau das Gegenteil wäre. Er gibt dir alles und dass du es weiter haben kannst, wirft er sich noch in den Schuss, der dich treffen soll. Dass du weiter die Fülle haben kannst. Aber es wird dir so suggeriert, dass er genau das Gegenteil ist, obwohl er es eben nicht ist. Er ist in der Tat derjenige, der dir die Fülle schenkt und dessen höchstes Ziel ist, dass du in der Fülle lebst.
Der Text sagt es ja auch so schön. Jetzt kann jeder sagen, ja, okay, das ist jetzt euer Empfinden. Aber das sagte tatsächlich der Text, nämlich die Frau sah, dass es gut zu essen ist von dem Baum und eine Lust für die Augen, verlockend anzusehen. Und Kapitel 2, Vers 9 heißt es hier, und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. What? Das haben wir doch gerade eben gehabt hier bei der Schlange und bei der Eva, als dieser Baum auf einmal glorifiziert wird. Ich habe, muss ich ehrlich bekennen, als Kind mir oft vorgestellt, und ich weiß nicht, woher das Bild kam, zu denken, kindliche Vorstellung eben, Adam und Eva dürfen von dem Baum nicht essen. Und das ist aber der spezielle Baum, der besondere Baum, ja. Der Baum, wo die Früchte besonders leuchten.
Warum
und mit Zuckerguss drum. Das war was Besonderes. Und die anderen waren okay. Die anderen waren so okay. Ja, das waren halt die Bananen, die wir im Kühlschrank haben. Das waren die oder lag bei dem Kühlschrank, ich weiß nicht. Aber das waren so das normale Obst, was da war. Und dann kommt Gott, und das wird ja nämlich auch nicht, das wird auch nicht gesagt, aber so war es in meiner Vorstellung, und isst von diesem Baum der Erkenntnis, weil er ist ja schließlich Gott. Er dürfte doch essen, aber der Text sagt ja nicht, dass Gott davon isst, sondern er sagt, meine kindliche Vorstellung, Gott geht hin, isst von diesem Baum. Und Adam und Eva gucken zu.
Du darfst es nicht.
Ja, genau. Also natürlich, du hattest das Gottesbild angesprochen, wenn ich mit so einer Lesart den Text begegne, so viel Bilder hineininterpretiere, dann wird Gott auf einmal sehr eng. Aber Eden, die Fülle, Genuss, Vielfalt, das ist ja hier in Vers 9 gegeben. Alles. Ja.
Und der Baum war vielleicht eben ganz normal, wie die anderen auch.
Und
normal gut.
Und trotzdem ist es ja heutzutage, wie schon gesagt wurde, schwierig, dass jetzt die Bedeutung dieses Sündenfalls auch kontextuell in der Weltanschauung heute zu vermitteln. Ja? Mhm. Leute fragen sich ja dann, warum musst du dir denn den Baum dahinstellen? Ja? Ist doch klar, dass die irgendwann dann zugreifen. Ne? Oder warum macht Gott das überhaupt? Was ist das für einer und so weiter? Ne? Und da denke ich, ist es gut, einfach zu wissen, dass die Bibel ja zwar nicht sehr deutlich sagt, wo Sünde und Böse herkommen, aber dass sie schon sagt, dass das menschliche Geschehen auf der Erde nicht das Einzige ist, was es im Universum gibt, sondern dass es einen Konflikt gibt zwischen Gut und Böse und dass die Menschen sozusagen in diesen Konflikt hineingenommen worden sind, Adam und Eva, und jetzt letztlich das Ganze ein Vertrauensbeweis war. Ja, auf welcher Seite stehen sie denn jetzt? Ja? Sind sie wirklich vertrauensvoll Gott gegenüber? Oder lassen sie sich von der Schlange, Offenbarung spricht dann später von Satan und dem Teufel, lassen sich verführen. Ja? Und wie du sagst, irre machen am Gottesbild. So, ne? Und das ist eine Situation, in der wir auch stehen. Ja? Welches Gottesbild haben wir? Auf welcher Seite stehen wir?
Ja. Ja? Und ich finde eine spannende Überlegung auch, weil es stimmt, ne? die Kritik haben wir, glaube ich, alle schon mal vernommen, so warum der Baum und so. Ne? Aber mal anders gefragt, was denn sonst? Also, was nimmst du denn sonst? Was nimmst du?
Und eigentlich könnte man denken, Gott bringt das Böse ins Paradies mit der Erschaffung dieses Baumes. Mhm. Aber eigentlich umgekehrt, wenn man annimmt, was die Bibel auch so vorgibt, dass das Böse existiert hat zu dem Zeitpunkt, als der Mensch in diesem Paradies leben könnte. Und Gott will ihm ermöglichen, das Gute, allein das Gute in diesem Bund zu leben oder in dieser Gemeinschaft, in diesem Füreinander, in diesem unumschränkten Frieden zu leben. Und es gibt aber das Böse.
Ja.
Wenn Gott diesen Baum nicht geschaffen hätte, hätte Satan jederzeit die Möglichkeit gehabt, den Menschen anzusprechen. Wäre diese Möglichkeit an jeder Ecke an den Menschen herangetreten worden, und er hätte überall quasi die Ohren voll bekommen mit der Idee, dass Gott ja einem eigentlich nichts gönnt. Und jetzt sagt Gott, nö, das ist der Ort, wo, da kannst du mit dem Menschen diskutieren, wenn der Mensch es frei wählt.
Ja. Ja. Letztlich eine Begrenzung.
Eine totale Begrenzung eigentlich, dieser Diskussion über das Böse. Und dann ist die Frage, wusste der Mensch theoretisch wirklich nicht, was das Böse ist, oder ist das Erkennen des Bösen eigentlich mehr eine innere Erfahrung? Weil das finde ich auch immer eine schwierige Interpretation, dass der Mensch komplett naiv im Paradies lebt, keine Ahnung über moralische Fragen hat, eben wie so ein Kneblein. Da würde ich sagen, nein, ich glaube, dass der Mensch moralisch mündig war.
Absolut, absolut. Und um das aufzugreifen, es gibt sogar einen Hinweis im Text selber, mit dem man es vergleichen kann, und zwar ist das die Frage des Sterbens. Ja? Genau. Also ja. Gott sagt ja auch, an dem Tag, haben wir vorhin gelesen, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du des Todes sterben oder sicherlich sterben oder sowas. Ja? Das heißt also, das Konzept theoretisch des Todes oder des Sterbens, haben die wahrscheinlich auch gekannt. Ja? Und selbst wir sind noch nie gestorben. Keiner von uns. Ja? Wahrscheinlich hat auch keiner von uns schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht. Ne? Also noch nicht mal an der Grenze gewesen. Und trotzdem wissen wir, was Sterben heißt. Ja? Ja. Auch wenn wir es noch nicht erfahren haben. Und ich glaube, so ging es denen damals auch. Die wussten, was böse ist und was, was gut ist. Mhm. Aber nicht aus eigener Erfahrung. Mhm. Ja. So wie wir auch nicht wissen müssen, was Tod ist im Sinne einer eigenen Erfahrung. Ich muss nicht selber sterben, um zu wissen, dass ich das nicht will. Ja? Also von daher ist, denke ich, eine Parallele da, die einfach deutlich macht, es war genug Wissen da, um davon Abstand zu halten.
Ich würde das noch unterstreichen wollen, auch mit dem Gedanken, den wir schon thematisiert haben, dass Gott die Fülle schenkt. Und wenn Gott also die Fülle schenkt, dass der Mensch wirklich sich fallen lassen kann und Glück empfinden kann, das tiefste Glück. Also das wäre ein Widerspruch in sich, wenn du dann sagst, so ein Gott, aber informiert den Menschen auch nicht über etwas, was sein Leben bedeutet, was Leben und Tod bedeutet. Mhm. Also sprich, wenn im Kosmos etwas vorgefallen ist, was dieses Glück schon im Kosmos in Frage gestellt hat, und das kommt jetzt, der Schauplatz wird jetzt verlagert auf die Erde, dann was für ein grausamer Gott, wäre das?
Schau mal, was passiert.
Genau, schau mal, was passiert. Hier sitzen sie im Heldenglück und jetzt guckt man, was passiert. Ja. Und wie unlogisch, wenn ich die Fülle gebe und Glück möchte für diese Menschen, aber informieren über solche Dinge, die eben ihr ultimatives Glück gefährden, mache ich nicht.
Aber natürlich könnte man jetzt sagen, so, ja, okay, er hätte informieren können, aber er hätte den Baum nicht hinstellen müssen. Also er hätte gesagt, gleich verbieten können, komplett verbieten können. Aber ich sehe dann noch die andere Komponente natürlich. Du sagst so, der Baum ist das Zentrum, da zentriert es sich vielleicht die Versuchung, da ist der einzige Zugang zu den Menschen. Ich sehe aber auch noch den Punkt, dass der Mensch muss ja entscheiden dürfen.
Richtig.
Also an welcher Stelle darf denn die Freiheit zu Wort kommen? Ja. Und was macht das für einen Sinn, wenn ich mit meinem Kind in ein Geschäft gehe, in ein Spielzeuggeschäft und sage so, heute darfst du dir ein Spielzeug aussuchen und wir gehen in ein Spielzeuggeschäft und da steht immer die gleiche Barbie da. 27.000 Mal.
Oder leere Regale.
Oder leere Regale. Das wäre noch besser.
Du kannst ja alles aussuchen.
Ja, eine Sache steht ja hier, der Baum steht ja da, aber also, ich gebe dir die Wahlmöglichkeit, du hast so die Fülle von allem und dann ist doch nur eine Sache da, nämlich dieses Produkt kannst du dir aussuchen. Würde wahrscheinlich dem entsprechen. Ja, du kannst dich gar nicht gegen mich entscheiden. Ja. Egal, was du wählst, du wirst immer mich wählen. Also ist es auch nochmal das Fenster dazu, zu sagen, Gott, nee, ich entscheide mich da auch bewusst gegen eine Beziehung mit dir.
Mhm. Und der Begriff der Freiheit und damit auch angekoppelt die Liebe, ja, also ohne Freiheit gibt es ja keine Liebe, setzt voraus, dass ich die Chance habe, mich auch falsch zu entscheiden oder anders zu entscheiden. Ja, sonst wäre es keine echte Freiheit.
Genau.
Ne? Und das ist ja auch der Grundgedanke des großen Kampfmotivs, den wir ja auch in der Bibel sehen, in der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, dass wahre Freiheit letztlich heißt, ich kann mich auch fürs Böse entscheiden. Ja, ja, das geht. Ja. Aber das hat dann eben Konsequenzen, die wir dann auch später sehen.
Ja. Du hast das jetzt schon geöffnet so, dass hinter dieser Schlange, hinter dieser sprechenden Schlange ein Wesen steht, der Feind Gottes steht, was ja hier direkt im Text nicht gesagt wird. Obwohl ich immer mehr denke, die Bibel spricht zu wenig über den Feind Gottes. Und ich habe fast den Eindruck, wenn man ein Profil machen müsste, wäre das, was die Schlange sagt hier, vielleicht die größte Offenbarung, bis auf vielleicht in Hesekiel oder im Jesaja noch ein Text, dessen, was ihn selber getrieben hat oder was dieses Wesen getrieben hat. Allein diese Frage, ihr könnt sein wie Gott. Ich glaube, dieses Nicht-Wahrhaben können, dass man ein Geschöpf ist. Und ich glaube, dass uns das Menschen indirekt immer wieder auch beschäftigt. Wer sind wir? Was können wir? Was ist unsere Aufgabe? Was besitzen wir? Das sind alles Fragen, die ja ständig unser Leben tangieren, natürlich unterschwellig. Ja, und wenn du fragst, was ist Sünde? ich glaube, das spielt ganz stark da hinein. Wem bin ich verantwortlich? Wer bin ich wirklich? Mhm. Was ist meine Rolle? Also, vielleicht können wir da noch so ein bisschen drüber...
Und vor allem, wo fängt sie an?
Ja.
Wo fängt sie an in dieser Geschichte, die Sünde?
Aber ich würde gerne da drauf nochmal springen, weil was ich gemein finde, richtig krass, ich glaube, da sind wir alle herausgefordert. Manchmal wir reduzieren so das Geschöpf oft, ne? Und denken so, ja klar, jetzt als Geschöpf bin ich halt irgendwie nicht der Schöpfer, bin ich ja auch nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Aber wir denken, es ist schlimm oft. Mhm. Ja? Und warum sind wir Geschöpfe? Ja? Mhm. Ich finde das heftig, wenn es hier heißt, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr von esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Mhm. Also dieses Sein wie Gott, ne? Der Schöpfer sein. Was ich sagen möchte, genau das war doch das Ziel Gottes, so zu sein wie Gott.
Ja, spannend.
Also sprich, was will ich damit sagen? Sohn Gottes zu sein.
Ja.
Tochter Gottes zu sein. Mhm. Was ist das?
Zum Bild
Gottes. Zum Bild, genau. Zum Bild Gottes.
Zu herrschen.
Genau. Ja. Geschaffen zu sein. Das ist doch, versteht ihr, wisst, was ich meine? Das ist doch
Gott. Das haben wir nie erreicht.
Genau.
Das haben wir nie erreicht.
Haben wir nie erreicht, aber das war das Ziel.
Ja.
Und das sollte so sein. Ja. Also dieser Gedanke, ich bin bloß ein armseliges Geschöpf und warum kann ich nicht so wie Gott sein? Das war genau nie die Idee. Du solltest sein wie Gott.
Aber da hast du halt einen Weg vor dir. Da hast du den Weg der Beziehung vor dir. Jens, du hattest es ja vorher angesprochen, was nicht nachhaltig ist. Beziehung ist etwas, in was du investierst, was nachhaltig ist.
Ja,
und jetzt, ich springe noch mal rüber ins Neue Testament, wo Jesus versucht wird von dem Teufel. Und die Dinge per se sind nicht schlecht. Ja, also die Reiche der Welt, war das nicht deine Mission, Jesus? Ja, war das nicht deine Mission? Bist du nicht deswegen auf die Erde gekommen, die Reiche der Welt zu erobern? Du bist doch der Herr. Du springst da runter vom Tempel. Ja, das Volk sieht dich. Und der Herr ist mit dir. Das ganze Volk sieht dich. Es ist ein guter Gedanke. Aber es ist eine Abkürzung. Es ist nicht nachhaltig. Es ist so, du kannst es zu der Zeit haben, wann du es willst. Und du bist darüber derjenige, der entscheiden kann. Mhm. Und Beziehung geht ja nicht diesen Weg. Das wäre ja absolut narzisstisch so. Ja? Ich entscheide, wann, wie. Ich verfüge über diese Dinge, die mir gar nicht zustehen, weil es Beziehung an ein Gegenüber geknüpft ist.
Mhm. Ja.
Ich wollte noch mal auf die Schlange zurückgehen. Also ich denke, es gibt schon so einige Hinweise hier in 1. Mose 3, die darauf hindeuten, dass das mehr ist als nur ein Tier. Ja? Mhm. Also allein, dass sie spricht, ja, das ist ja schon mal so ein Bereich, den ich meine, mich zu erinnern. Aber ich meine, es gibt nur zwei Stellen im Alten Testament, wo Tiere sprechen. Das ist also jetzt explizit in narrativen Texten. Das eine ist bei Bileam, der Esel, und das zweite ist hier. Ja? Mhm. Und beides Male ist es also jetzt beim Bileam ganz deutlich, ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ja? Wo hier Gott selber einwirkt sozusagen. Ne? Der Text sagt das. Und das zeigt mir hier auch, dass es sich um ein übernatürliches Eingreifen handeln muss. Da wird ein Geschöpf benutzt, wie beim Esel auch, das plötzlich sprechen kann. Ja? Das ist nicht normal, das ist übernatürlich, eine Marke. Auch im altorientalischen Kontext war die Schlange mehr als nur ein Tier. Ja? Das war eben ein Symbol. Ne? Und ich denke, da werden dann an dieser Stelle schon dem altorientalischen Leser schon Dinge aufgegangen sein, obwohl natürlich hier von Satan und dem Teufel nicht die Rede ist.
Ja. Ja?
Aber so verdeckt durch diese Sachen, durch diese übernatürliche Sprache, durch das Symbol der Schlange und so weiter, merkt man schon, das ist mehr als nur vordergründig ein Tier, was da passiert.
Und vielleicht ganz kurz ergänzend auch diesen Text, den du auch so als Proto-Evangelium verwendet hast.
Sagen,
ne? Genau, Genesis 3, Vers 15. Mhm. Da wird ja auch schon dem Leser deutlich, ey, da steht noch viel mehr dahinter. Ja. Ne?
Feindschaft.
Genau, ne? Feindschaft zwischen den Gegnern irgendwo. Da ist Gegnerschaft im Hintergrund. Ne? Das Gute gegen das Böse. Und zwischen dem wird Feindschaft gesetzt. Ja. Und zum Schluss gewinnt das Gute, aber es kostet das Böse. Das Gute gewinnt, aber es kostet dem Guten das Leben.
Mhm. Ja.
Er wird in die Ferse gestochen von der Schlange.
Das Alte Testament macht ja doch ein Bild auf. Wenn wir schon in diese Richtung jetzt gehen, Jens, du warst schon ein paar Minuten früher mit dem Proto-Evangelium. Aber im Alten Testament bleiben, da finde ich ein Bild auch sehr, sehr markant, nämlich das Bild des leidenden Knechtes, was ja hier dann auch irgendwo durchscheint. Ja, Jesaja 53, vielleicht können wir den mal aufschlagen, den Text, wo es dann um diesen jemand geht, der dann kommt und Heil bringt. Und da gibt es diesen Ausspruch, Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Also wir merken, auf einmal kommt eine ganz andere Schwere in den Text. Wir lesen das Brotevangelium sehr kurz. Ja? Oh. Verse stechen, okay, aber Kopf zertreten, juhu. Aber hier jetzt kommt dann nochmal eine breitere sprachliche Formulierung hinein. Also es wird ein bisschen aufgedröselt, was das bedeutet. Und später in den Evangelien nochmal deutlicher, wenn wir die Passion lesen, die ja ganz fundamental und groß dargestellt wird. Man hat mal gesagt, so wenn man die ganze Passionsgeschichte Jesu nimmt und verhältnismäßig anwenden würde auf das andere, auf die anderen Evangelien, hätten wir eine Bibel, die 8000 Seiten dick wäre, so ungefähr. Ja? Also weil die so eine Fülle und so eine Dichte und so eine Detailtreue hat. Hier 53 nochmal. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist ja Wahnsinn. Der Mensch, der gebrochen ist, achtet den, der gebrochen wird, um seinetwillen für nichts. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheiligt. Da schwingt so viel mit. Da wird Schmerz beschrieben, da wird Wunde beschrieben, da wird Zerbruch beschrieben. Hey, muss dieser Weg wirklich so sein? Muss dieser Weg raus aus diesem düsteren Kapitel der Menschheit wirklich durch diesen Moment gehen? Reicht es nicht einfach zu sagen, ja, Mai, Adam und Eva, das war jetzt nicht so gut. Missverständnis. Ich habe mich undeutlich ausgedrückt vielleicht. Ihr hattet zu wenig Wissen, hatten wir schon gesprochen. Hatten sie nicht. Aber wir lösen es auf anderem Weg. Aber hier kriegt es ja eine Wucht.
Ja. Und das ist auch ein Vorwurf, den andere Religionen, vielleicht auch gerade der Islam, dem Christentum machen könnte, dass man so eine blutige Sühnetheologie braucht. Ja? Ja. Dass eben jemand am Kreuz, der Gottessohn am Kreuz sterben muss, hätte Gott nicht einfach so vergeben können. Ja? Mhm. Wenn mein Kind was falsch macht, dann sage ich ja auch nicht immer, ja, jetzt musst du eine Strafe kriegen oder was, sondern ich kann auch so vergeben als Vater und sagen, passt schon, dir tut's leid. Und ich vergebe das einfach so. Ne? Ich glaube, dass diese Idee verkennt, was eigentlich hinter der Sünde steht. Mhm. Ja? Ja. Was für eine enorme destruktive Macht das ist. Mhm. Und wir haben den Begriff Sünde, du hast ja schon gesagt, Sünde kommt in der Bibel auch also als Begriff jetzt nicht so vor. Genau. Ja? Das ist ein Konzept. Der Sündenfall, genau. Ja? Genau, das ist ein Konzept. Es gibt verschiedene andere hebräische Begriffe dafür. Ja? Mhm. Aber das ist ein Konzept für letztlich Vertrauensabbruch und für Nicht-Nachhaltigkeit, also für Verderben. Ne? Ja. Und was das kaputt macht, das kann man nicht mehr eben mit Schwamm drüber und ist alles okay. Ja? Ja. Also auf der anderen Seite steht der Gott der Heiligkeit, der letztlich nur das Gute und das Leben ist. Und wenn ich mich davon trenne durch die Sünde, dann bin ich auf der Seite des Todes.
Ja? Und jetzt kommt genau die Kiste. Dann bin ich auf der Seite des Todes und müsste selber sterben. Aber dann, wie wir vorhin gesagt haben, stellt sich der Schöpfer in die Schusslinie. Und rettet dich sogar. Aber er kriegt den Schuss ab. Und das ist hier dieses ganze Leid. Ja, er kriegt den Schuss ab. Er leidet, aber du nicht. Also ich finde es auch immer ein bisschen spannend. Manchmal so, ne, wir, sag ich mal so, im philosophischen Diskurs, der Mensch so an sich, ne, philosophiert dann und hinterfragt den Rettungsweg. Ne? Das finde ich faszinierend. Also er ist am Verrecken. Ne? Der, weiß ich nicht, die Wunde hat dich erfasst, das Geschwür, was weiß ich. Ja, du bist am Verrecken, du verblutest. Und diskutierst aber, ob es jetzt irgendwie gut ist, diese Bluttransfusion da irgendwie zu nehmen, ob es keinen anderen Weg geben würde. Ja? Wie irrsinnig.
Ja, ja? Aber da steckt ja die Wunde, also wir sind in seinen Wunden. Ich finde dieses seine Wunden, also du sprichst, Gott ist es, der da kommt. Ja. Es sind seine Wunden. Gott macht sich verwundbar, wo der Mensch sich zurückzieht. Das ist ja das Versprechen der Schlange war ja, ihr werdet sein wie Gott. Ne? Das hast du gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und das Erste, was passiert, ist, dass sie so gar nicht sind wie Gott oder dass Gott so gar nicht ist wie der Mensch, nämlich weil der Mensch sich versteckt und weggeht und sagt, ich muss mich verstecken, ich halte die Beziehung nicht aus und ich bin nackt. Mhm. Und Gott sagt so, hey, ich gehe nicht aus der Beziehung raus, ich bin immer noch in der Beziehung, ich suche dich sogar. Mhm. Ich komme dir wieder nahe.
Ist es nicht so, dass schon in der Geschichte die Entscheidung fällt, anerkennst du, dass du nackt bist oder bleibst du bei den Feigenblättern? Mhm. Das haben wir jetzt nicht gelesen, diesen Teil. Mhm. Wo der Mensch selber versucht eben zu sagen, das haben wir schon, das kriegen wir schon irgendwie, weil so schlimm ist es nicht. Und jetzt stellst du die Frage, ist es so schlimm? Mhm. Und Gott sagt, nimmt ihnen die Feigenblätter nochmal weg und gibt ihnen ein Fell, ja auch ein Symbol für das Sterben, das Fell, oder für ein sterbendes Wesen. Mhm. Also die Frage spricht jetzt für mich ganz stark daraus, stellen wir uns darunter, unter Jesaja 53, unter den sterbenden Messias, unter den Heilern, dann muss man aber auch sagen, ich bin nackt, dann muss man auch... Das ist also so, man kann nicht das Fell über die Feigenblätter anziehen, sage ich jetzt.
Aber das ist ja der Moment, wo sich Adam und Eva nochmal nackt machen mussten. Also das ist sie nicht hier erwähnt, aber wenn sie etwas anhaben, jetzt stelle ich es mir wieder bildlich vor, wenn sie etwas tragen, wenn sie die Feigenblätter tragen und Gott sagt zu ihnen, hier ist aber das Fell, dann müssen sie auch das ablegen, was vorher existent war. Da ist dieser Moment der Nacktheit wieder da. Jetzt muss ich mich doch nackt vor Gott machen. Ich stelle mich unter jetzt, haben wir Jesaja 53 gelesen, ich stelle mich da unter diesen leidenden Gottesknecht. Und ich glaube auch, dass das Kreuz des leidenden Gottesknechtes der Moment ist, wo sich Opfer und Täter begegnen können. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, das einzige, was zeigt, was stärker ist als Sprache.
Mhm. Absolut.
Ja. Der Platon hat mal gesagt, und das finde ich ganz spannend, in der Politeia zu Glaukon, da hat er diskutiert mit Sokrates, also fingiert dieses Gespräch vor Sokrates und Glaukon. Und der Glaukon sagt so, ja, dass es besser ist, wenn ein gerechter Mensch nur so täte, als sei er gerecht, weil ein wirklich Gerechter, der ist schlechter dran. Und dann macht er ein Experiment, so ein Gedankenexperiment, und dann sagt er, ein gerechter Mensch ist ein Vorwurf, ein ständiger Vorwurf für den Menschen. Mhm. Weil wir Menschen ja so gebrochen sind und wir wissen ja, wie schlecht unsere Gerechtigkeit ist. Und dann finde ich es ganz spannend, dass er dann sagt, was mit diesem jemand gemacht werden würde. Er sagt nämlich dann so, man würde ihn, ich krieg's nicht ganz hin, aber man würde ihn peitschen, man würde ihn fesseln, man würde ihn quälen, man würde ihn foltern und man würde ihn zum Schluss ans Kreuz schlagen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, ich stolpe über einen alten Denker, Platon, ja?
Jahrhunderte
vor Christus.
Der war schon prophetisch, spricht.
Hat er nicht schon was geahnt? Hat er nicht schon irgendwie was gesehen, was vielleicht wie der Mensch auch ist? Also, dass der Mensch wirklich so gebrochen ist, dass wenn wirklich das Gute, das Wahre, das Schöne, so die alten Transzendentalien der Philosophen, das Gute, das Wahre, das Schöne ins Leben der Menschen hineinbricht, dass der Mensch damit gar nicht umgehen kann, sondern dass er letztendlich das ans Kreuz schlägt, dass er das vernichtet, dass er da Abstand nimmt. Also ich glaube tatsächlich in diesem Kreuzesgeschehen muss ich selber den Weg gehen, mich zu entkleiden, mich bloßzumachen. Und zu sagen, ja, meine Gerechtigkeit, ich habe ihn da dran geschlagen und er leidet wegen mir. Und seine Wunden sind da wegen mir, wegen Zerbruch von Beziehungen. Mhm. Starke paar Verse, die wir da haben, die wir heute gesprochen haben. Danke euch für eure Gedanken, für euer Mitdenken. Und ich muss sagen, ich finde es immer faszinierend, wenn ich diese alten Geschichten, diese alten Verse so lese, wie nah mir das in mein Menschsein hineinspricht. Mhm. Und zwar nicht nur auf so einer kognitiven Ebene, sondern es geht so ins Herz rein, dass ich mich fast überführt fühle.